Anna Berndt hat den Man Booker Preis bekommen für ein Buch, das jetzt Ende diesen Monats auf Deutsch erscheinen wird. Auf Deutsch heißt es Milchmann.
So, und ich sage mal einen wunderschönen guten Abend zu nachts im Buchladen. Wir munkeln heute ein bisschen im Dunkeln. Ich bin im dunklen Werne, es ist nach Ladenschluss und ich bin in der wunderhübschen Buchhandlung von Hubertus Waterhus, Bücher Beckmann. Ist schon ein Weilchen her, dass wir das letzte Mal gequatscht haben, ne?
Oh ja, Jenny, erstmal hallo und schönen guten Abend. Schön, dass du wieder mal da bist. Und es ist tatsächlich, ich glaube, 2 oder 2,5 Jahre oder so. Es war in der Vorweihnachtszeit, meine ich. Und da warst du schon mal hier und da war es auch schon ein bisschen dunkler, als du hier warst. Und haben uns irgendwie über Weihnachtsbücher und Winterbücher und Herbstbücher und so unterhalten, genau.
Letztes Jahr war das, weil so lange gibt es den Podcast noch gar nicht, aber tatsächlich, es war dunkel und heute sind wir sozusagen in der Vor-Valentins-Zeit. Ihr habt es tatsächlich ernst genommen, ihr habt sogar hier, wenn man reinkommt in den Laden, einen wunderhübsch dekorierten Valentinstagsbüchertisch. Ist das dir ein besonderes Anliegen?
Ja, es ist ja im Augenblick noch ziemlich grau draußen und so nasskalt und schudderig und alle so. Und haben wir gedacht, Liebe und warme Farben und Valentinstag eben, das kann schon so ein bisschen das Herz erwärmen und das können wir im Augenblick, glaube ich, alle ganz gut haben.
So, und es ist ja tatsächlich so, wenn der Podcast rauskommt, ist noch lang vor Valentinstag, da ist noch genügend Zeit, falls jemand ein romantisches Geschenk machen möchte, kann er gerne auch ein Buch besorgen. Ihr habt den ganz hübsch dekoriert, den Tisch, und das Erste, was mir ins Auge fällt, ist ein total schönes, ist das ein Bilderbuch? Es heißt Liebe und ist von Achs Edition. Das Cover sieht aus, als wenn es so aus der 20er-Jahre-Zeit stammen würde. Was ist das für ein Buch?
Ja, dieses Buch Liebe, bisschen mehr als DIN A4 groß, ist tatsächlich so eine Art Bilderbuch von Hélène Delforge mit Illustrationen von Quentin Greban. Und es ist so unglaublich schön und beleuchtet die Liebe aus ganz vielen Blickrichtungen, in ganz vielen Facetten. Alles, was diesen unterschiedlichen Zugehensweisen gemeinsam ist, ist dieses herzerwärmend wohlige Gefühl.
Wie ein Bilderbuch für Erwachsene, so 20er, 30er Jahre Illustrationen und Texte und Gedichte um die Liebe. Auch da sehe ich zum Beispiel eine Frau, der das ein Cello auf den Rücken gemalt wird. Das ist ja so ein ganz bekanntes Motiv eigentlich.
Ja, aber sie gewinnt eben, oder die beiden gewinnen eben auch diesen bekannten Motiven ganz neue Blickwinkel ab, überraschende, schau dir das an, diese beiden ineinander verschränkten Hände, wo du den Text eigentlich schon nicht mehr brauchst, obwohl wir als Buchhändler natürlich die Texte immer dazu brauchen und die sind auch richtig toll. Es geht auch durch die Welt, wir haben hier gerade etwas aus dem asiatischen Raum, dann Fin de siècle, Erster Weltkrieg, also es geht wirklich durch alle Kulturschichten und Kreise durch. Und es ist einfach, jede Seite ist aufs Neue faszinierend.
Sagen wir mal so, ist wahrscheinlich das Buch für den bibliophilen Verliebten, Liebe Ars Edition. Aber ansonsten, wenn ich mir den Tisch hier angucke, ihr habt da aber auch keine Schmerzgrenze, ne? Da ist also wirklich alles mit dabei. Nora Roberts darf natürlich nicht fehlen. So ein paar hübsche kleine Geschenkebüchlein. Alberta geht die Liebe suchen. Ich glaube, das ist so ein süßes kleines Bilderbuch, was man aber auch mal Erwachsenen schenken kann. Ist da noch ein besonderer Liebling dabei? Zum Beispiel dieses hier sieht ganz cool aus. Love to Share von Beth O'Leary. Ich glaube, das ist mir sogar schon mal empfohlen worden. Sind das zwei Leute, die sich eine Wohnung teilen?
Ja, genau. Es sind zwei Leute, die sich eine Wohnung teilen. Und das ist so eine frische, peppige, unerwartete Zugehensweise. Also diese Wohnung wird als sehr lebensbejahend beschrieben. Zum Beispiel lebt der Teppich. Ja, das mit dem Saubermachen haben die nicht so, ne? Also das bricht schon mit unserer Vorstellung von harmonischem Miteinander. Aber es kommt trotzdem dieses Positive rüber, ne?
Aber es ist doch, wenn ich mich richtig erinnere, zwei Leute, die sich eine Wohnung teilen, weil sie nicht so viel Kohle haben, ja, und sich eigentlich gar nicht kennen, weil der eine arbeitet ja tagsüber, der andere, genau, arbeitet nachts. Das erinnert mich so ein bisschen an Bettgeflüster, Doris Day und Rock Hudson. Ja, die haben sich mal einen Telefonanschluss teilen müssen.
Genau. Ja, also es ist richtig, es geht von da aus. Das ist eine coole Idee, weil diese Wohnung ja sonst sowieso den halben Tag leer stehen würde, weil der eine eben tagsüber oder vormittags arbeitet und der andere eben spät abends arbeitet. So, dass die sich maximal in der Tür begegnen oder so. Aber auch aus solchen ja kurzen Begegnungen kann ja dann doch irgendwann was ganz Nettes entstehen. Und das tut's auch. Also das ist wirklich ein Herzschmerzbuch, aber ohne Schmalz, der da so raustropft.
Also Roman für Leute, die gerne was fürs Herz haben. Love to share, Liebe ist die halbe Miete. Soll auch ein bisschen lustig sein. Und dann finde ich ein philosophisches Buch dazwischen. Sind wir dafür geschaffen, in Paaren zu leben? Das ist ja eine Frage, die man sich an Valentinstag eigentlich gar nicht stellen sollte, oder?
Ach doch, wenn die Antwort ja ist, finde ich das ja gut, wenn das auch von philosophischer Seite mal bestätigt wird. Ne? Und es ist einfach eine wunderschöne neue Reihe bei Reklam, die wir ja alle noch als diese gelben Bändchen kennen, die wir lesen mussten vor der nächsten Klausur in der Schule. Ne? Die öffnen sich jetzt seit einiger Zeit durchaus auch so etwas wie einer Alltagsphilosophie. Ne? Also betrachten alltägliche Fragestellungen dann aber wirklich mal durch eine sehr reflektierte philosophische Brille. Aber so, dass man dem ganz gut folgen kann und außerdem ist es ja auch ein schmales Bändchen.
Also ihr Verliebten, die ihr Bock habt, das auch nochmal in Frage zu stellen. Sind wir dafür geschaffen, in Paaren zu leben? Ist noch eine Empfehlung von Hubertus Waterhaus von Reklam. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Du hast nämlich heute noch ein paar Favoriten von dir vorbereitet, die du mir unbedingt noch ans Herz legen wolltest. Die haben aber jetzt gar nicht so unbedingt was mit Liebe zu tun.
Nee, das, was jetzt kommt, ist so ein kleiner Bruch, weil mein eines Lieblingsbuch, da haben wir jetzt länglich drüber gesprochen, Liebe von Ars Edition, was mich einfach mal wieder so richtig getroffen hat und mich total begeistert hat, auf der positiven Seite. Aber das Leben besteht ja nicht nur aus hohen Festen, sondern auch aus alltäglichem Alltag und da begegnen einem ja durchaus auch problematische Dinge. Wir erleben ja zum Beispiel gerade in der hohen Politik durchaus eine Verrohung der Sitten, wo doch sehr ungepflegt miteinander kommuniziert wird, auch auf hoher politischer Bühne. Und da reüssiert gerade ganz aktuell ein Buch aus dem Berlin Hansa Verlag, aus dem Hansa Verlag Berlin, so rum ist es richtig, von Kübra Gümüşsay, das heißt Sprache und Sein. Und diese durchaus traditionelle Muslima, die also in Deutschland gut angekommen ist, aber aus ihrer Überzeugung heraus hier mit Kopftuch läuft, was ich ihr zugestehe und wo ich auch finde, dass das, wenn das eine freie Entscheidung ist, eine gute Entscheidung ist, weil das jeder für sich entscheiden muss, wie er sich bekleidet. Die hat sich aber in der deutschen Sprache Gedanken darüber gemacht, wie das Verhältnis zwischen Sprache und Sein, also unserem alltäglichen Leben, dem tatsächlichen, objektiven So-Sein ist. Und sie kommt eindeutig zu dem Schluss, dass wir doch bitte sehr genau auf unsere Sprache achten sollten, weil eine Verrohung der Sprache notwendig zu einer Verrohung der Sitten und damit zu einer Verrohung des Miteinander führt. Und das kann ja nur etwas sein, was wir alle nicht wollen.
Ich habe neulich noch gehört, dass jetzt auch Sprachwissenschaftler herausgefunden haben, dass die Jugendsprache noch mal mehr verroht ist. Begründet durch deutschen Hip-Hop, wie zum Beispiel den von Capital Bra, dass Leute sich immer krasser ausdrücken und immer sexualisierter ausdrücken.
Ja, das ist ja so ein Automatismus, ne? Also wir haben in unserer Jugend rote Ohren gekriegt, als unsere Oma reinkam und sagte, die Blumen sind geil. Das war für uns ein ganz, ganz fürchterliches Wort und wir haben gedacht, wie kann Oma das sagen?
Echt, sowas hat Oma zu dir gedacht? Ja. Bei mir war das immer so, wenn ich gesagt habe, hey Mama, das ist ja geil, dann hat die gesagt, wie kannst du dich so ausdrücken?
Ganz genau, das war unsere Ebene des Ausdrucks, aber meine Großmutter ist nun mal eben 60, 70 Jahre älter als ich gewesen und die hatte geil noch in einer ganz alten Wortbedeutung, nämlich von prächtig, schön. Ja, also ganz ohne diesen rote Ohren machenden Nebeneffekt, den wir nur noch kannten. Wenn du heute durch die Gegend läufst und irgendwas geil nennst, da dreht sich keiner mehr um und dann wird es keiner negativ berührt. Und so ist es eben auch mit Gangster-Rap. Also die ersten haben eine Joggingbuchse angehabt und ein bisschen Yo-Man gemacht und alles sagt, oh. Und wenn du in diesem Bereich weitermachen willst, musst du natürlich immer eine Schippe drauflegen. Das heißt, es wird immer roher. Das führt natürlich, da bin ich auch fest von überzeugt, verrohende Vorbilder führen dazu, dass auch Jugend verroht. Oder egal, wo das Vorbild ist, das hat nichts mit Alter zu tun.
Krasse Sprache bedeutet krasse Taten oder krasses Denken.
Ja, da bin ich absolut von überzeugt. Wir sehen das zum Beispiel in Fußballstadien, gestern war es, glaube ich, als es Fans von der Tribüne tatsächlich geschafft haben, einen jungen Profi zum Heulen auf den Platz zu bringen.
Kommen wir nochmal kurz zurück zu dem Buch von Kübra Gümüşay. Ist denn das ein linguistisches Buch? Ist das ein sprachwissenschaftliches Buch oder ist das eher ein politisches Buch?
Ja, sie hat sicherlich einen linguistischen Hintergrund, aber es ist keine Doktorarbeit oder keine Habilitation. Die Frau steht mit beiden Füßen mitten im Leben. Nee, das ist, glaube ich, kann man schon deutlich sagen, eher ein politisches Buch. Und als solches finde ich es sehr notwendig und wichtig.
Und auf jeden Fall in Tagen wie diesen sehr interessant, wo an allen Enden der Welt es kracht und Leute im Internet rumtrollen und rumschimpfen und selbst Politiker ihre Gegner beschimpfen.
Ja, selbst hochstehende Politiker. Und das finde ich gerade wirklich beängstigend. Beängstigend ist, glaube ich, genau das Wort, was ich gesucht habe, ja. Aber ich habe noch ein anderes Buch, weil so, boah, lass uns mal wieder zu ein bisschen was Tollem kommen. Anna Burns hat den Man Booker Preis bekommen für ein Buch, das jetzt Ende diesen Monats auf Deutsch erscheinen wird. Auf Deutsch heißt es Milchmann. Mal wieder ein Einworttitel. Wir hatten ja in letzter Zeit dann auch mal durchaus so Titel, die schon so lang waren wie bei anderen Leuten die ersten drei Seiten. Aber hier haben wir eben einfach Milchmann, das in der britischen Unterschicht spielt. Ihre Hauptfigur ist eine junge Frau, die also im Prekariat lebt, wo jeder jeden kennt. Also die brauchen noch keine Überwachungskameras, da gibt es Nachbarn. Und die brauchen eigentlich auch kein Facebook oder sowas. Da verbreitet sich alles noch auf dem ganz natürlichen Gerüchtewege. Also der eine sagt dem anderen, so ein bisschen stille Post. Und wenn man zufällig an einer roten Ampel neben einem Herrn steht, dann hat man eben hinterher mit dem Verhältnis. Auch wenn man selber gar nicht so richtig gemerkt hat, dass man neben dem steht. Das Tolle an dem Buch ist, eben unser Thema eigentlich die ganze Zeit, ist die Sprache. Denn Anna Burns und auch die Übersetzerin ins Deutsche schaffen es, diese typische, schichttypische Sprache wirklich lebendig werden zu lassen. Also man hat nicht das Gefühl, da wird jemand vorgeführt, sondern man nimmt dem Roman der Erzählerin genau diese Sprachschicht ab und sie ist völlig natürlich.
Also es ist aber schon eben die Sprache des Prekariats. Es ist die Sprache ihrer Schicht, also eine ganz einfache Sprache.
Ja, vorgeblich. Also es liest sich recht einfach, aber es ist, das merkt man dann schon von Anna Burns, schon sehr kunstvoll inszeniert. Burkhard Spinnen, ein deutscher Autor, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, es ist sehr schwer, leicht zu schreiben. Viel schwerer, als es ist, schwer und getragen zu schreiben. Genau, es ist leichter, schwer zu schreiben und das hier zu schreiben, ohne dass es, dass das Buch selber flach ist, das ist schon ganz große Kunst. Und sie wird gerade durch die Medien gelobt und wie ich finde, sehr zu Recht. Ich habe jetzt die ersten paar Kapitel gelesen, weil das Buch gerade ins Haus gekommen ist. Und ja, meine nächsten Abende sind damit mal gesichert. Ich werde die mit Milchmann verbringen.
Also das ist das Glück des Buchhändlers. Der darf die Bücher immer schon vorher lesen. Es erscheint aber offiziell erst, hast du gerade gesagt, am
22. Februar im Tropenverlag, der ja für manchmal eher für ein bisschen nicht so Mainstream-Sachen bekannt ist. Und die haben jetzt einfach das große Glück, Man Booker Preis, eine weltweite Beachtung. Ich gönn's dem Verlag so.
Also Hubertus Waterhaus ist beschäftigt die nächsten Tage mit Anna Burns. Ich möchte gerne noch mit dir über ein Buch sprechen. Ja. Ich weiß, dass du es noch nicht gelesen hast. Und trotzdem muss ich darauf schielen, seit wir hier im Buchladen sind. Ich habe tatsächlich die letzten Wochen immer mit Buchhändlern gesprochen, die gesagt haben, ja, es sind noch gar keine neuen Frühjahrsbücher da, aber es gibt so viele tolle aus dem Herbst. Jetzt hast du einige neue Bücher schon bekommen, die du aber auch noch nicht gelesen hast. Trotzdem kenne ich die Autorin. Hier ist ganz frisch reingekommen Milena Agus, Eine fast perfekte Welt. Und ich kann mich erinnern, als ich damals vor langer Zeit in der Ausbildung zur Buchhändlerin war, da war das Die Frau im Mond. Und ich weiß, das war ein Buch, das Also der Roman spielte in Sardinien und es war eine fast märchenhafte Geschichte über eine Frau, ja, wo man immer nicht so ganz wusste, ist die schlicht oder hat die ihr Gedächtnis verloren. Es war eine Geschichte, die spielte auch irgendwie in den Zweiten Weltkrieg rein. Das ist ein ganz schmales Bändlein, aber eine ganz, ganz tolle Geschichte.
Aber ich kriege die Geschichte auch nicht mehr rund. Ich kann mich genau an das, was du jetzt erzählt hast, erinnern, dass es immer so diese Hängepartie war zwischen, ist das jetzt real, ist das eingebildet? Also die Story schwebte so, ja. Und ich weiß, dass ich damals von der Argus völlig begeistert war, vom ersten Satz an. Das war auch ihr Erstling, ne?
Ja.
Also und ist auch ein großer Erfolg geworden, ja. Und jetzt hat sie eben ein neues Buch, eine fast perfekte Welt. Und Überraschung, Überraschung, es spielt wieder in Sardinien. Ja, also da kennt sie sich wohl sehr gut aus. Esther heißt die Hauptfigur, aber wie du gerade gesagt hast, ich habe es halt noch nicht gelesen. Also ich kann jetzt nicht so richtig erzählen, was da rund geht. Ich weiß nur, dass Milena Argus einen wunderbaren Stil hat, der einfach für ein tolles Lesewochenende in einem bequemen Sessel bei diesem Wetter mit einem ordentlichen Tee oder einen schweren Rotwein dabei. Also das macht ein Wochenende rund.
Ich hänge hier beim Klappentext, da steht nämlich, es ist ein poetischer und berührender Generationenroman. Lese ich sowieso am liebsten Generationenromane, nur haben die in der Regel so 600, 700 Seiten. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist die große Fähigkeit von Milena Argus, dass die eine Geschichte, die vielleicht auch über 20, 30, 40 Jahre geht, auf 200 und 300 Seiten erzählen kann. Und das ist natürlich was für denjenigen, der gern schlanke Bücher mag. Also es muss nicht immer ein riesenfetter Wälzer sein, bei dem einem die Arme schwer werden.
Nee, mir persönlich sind diese komprimierten Bücher sowieso lieber. Also nicht, weil ich die schneller durch habe, ganz im Gegenteil. Der berühmte Page-Turner ist ja das, wo du 700 Seiten frisst und dann denkst, oh, jetzt brauchst du aber eine Pizza, ne? Irgendwie hast du Hunger. Bei diesen 200, 300 Seiten Büchern, die das wirklich komprimieren, die quasi die Essenz dir nur noch da lassen. Da geht die Lesegeschwindigkeit schon deutlich runter und das Sinieren und die Pause zwischendurch und Moment, das muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen, das wird dann schon mehr und länger. Aber das ist genau das, was für mich Literatur ausmacht. Also, dass die mir was gibt, dass ich drüber nachdenken muss, dass ich es noch mal reflektieren muss, dass ich eine Seite auch mal 5 Minuten lang lese, weil ich einfach diese Sprache, diesen Stil genieße. Ja, und da steht Milena Argus unter anderem natürlich für.
Okay, deswegen empfehlen wir sie jetzt beide, obwohl wir das Buch noch nicht gelesen haben, die neue Milena Argus, eine fast perfekte Welt. Die Frühjahrsbücher kommen, ich kann jetzt schon mal versprechen, da gibt es natürlich im nächsten Podcast dann auch mehr davon, in der Hoffnung, dass alle Buchhändler jetzt schön ihre Hausaufgaben machen und ganz viel lesen die nächsten Wochen. Ich werde es auch tun, ich glaube, ich nehme die neue Milena Argus mit, dann kann ich euch im nächsten Podcast noch mehr dazu erzählen. Dir, Hubertus, erstmal danke, dass du mich durch deinen Laden geführt hast und ja, einen schönen Valentinstag. Viel Liebe, ne?
Ja, danke gleichfalls. Schön, dass du da warst. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
Ich komme bestimmt wieder und euch kann ich nur sagen, ich freue mich immer über Kommentare zum Podcast. Und wenn ihr noch eine Empfehlung habt, vielleicht eine Buchhandlung, wo ich noch nicht war, immer gerne her damit. Ich freue mich über jeden Hinweis. Bis zum nächsten Mal.